Guten Morgen, hallo liebe Agape-Gemeinde. Ich grüße euch ganz herzlich aus meiner freiwilligen Corona-Quarantäne. Ich bin hier in meinem Corona-Keller, auch wenn es mich selber vielleicht gar nicht erwischt hat. Aber so ja, haben wir doch, weil eines unserer Familienmitglieder erkrankt ist, gesagt, wir wollen auf Nummer sicher gehen, niemanden gefährden und auf die persönliche Anwesenheit im Gottesdienst verzichten. Und so wende ich mich heute, hört per Video an euch. Und ich möchte alle begrüßen, die jetzt hier im Saal dabei sind. Super schön, dass du da bist. Und genauso möchte ich alle begrüßen, die über den Livestream einschalten oder irgendwann auch mal diese Predigt auf YouTube in unserem YouTube-Kanal finden werden. Ich habe mich in der Vorbereitung einmal gefragt, wie wäre es denn heute? Würden Paulus und Johannes, Mose und Jesaja wirklich noch Feder und Pergamente bemühen? Oder würden sie vielleicht doch auch so ein Video nach dem anderen drehen? Also ich persönlich habe mir gedacht, das wäre doch irgendwie total spannend, wenn man mal den leibhaftigen, echten Paulus sehen würde, wie er angekettet in seiner Gefängniszelle in Rom sitzt und Timotheus zum Beispiel diesen Kolosserbrief, den wir uns nachher ein bisschen anschauen werden, diktiert. Findet ihr das nicht auch spannend? Ja, Leben im Licht der Ewigkeit, so heißt unsere Serie. Und wir haben uns bislang zwei Folgen in dieser Serie angeschaut. In der ersten hatten wir uns mal so einiges an Gedanken gemacht über die Ewigkeit, was die Ewigkeit bedeutet, wie lange sie ist. Wir haben auch darüber gesprochen, dass selbst wir als Christen eines Tages vor dem Richterstuhl Jesu erscheinen und dass er dann anhand unserer Taten eine Entscheidung treffen wird, ob wir den vollen Lohn oder anteiligen Lohn oder vielleicht auch gar keinen Lohn empfangen werden. Wobei mir wichtig ist, immer wieder zu betonen, gar keinen Lohn bedeutet nicht, dass wir bestraft werden und in der Hölle landen. Letzte Woche ging es dann mit genau diesem Thema der Hölle mindestens genauso verstörend weiter. Es ging um die Frage, gibt es denn nach diesem Leben hier auf der Erde wirklich so ein jüngstes Gericht, wo Gott auf dem Richterstuhl sitzt und er mit einem doppelten Ausgang entscheidet, wer für ewig in der Hölle verloren ist und wer doch in den Himmel hinein darf. Oder gibt es vielleicht doch eine Allversöhnung, wo er sich am Ende mit allen Menschen versöhnt und jeder noch Jesus als seinen Retter annehmen wird? Oder gibt es so einen Kompromiss, eine Annihilation, wo die Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs waren auf dieser Erde, danach einfach ausgelöscht werden? Aber was wir auf jeden Fall gesehen haben, ich habe euch meine Meinung gesagt, ihr könnt es gerne nachgucken, ich will es nicht nochmal wiederholen hier jetzt heute, aber was wir auf jeden Fall gesehen haben, dass Jesus wirklich alles getan hat, damit kein Mensch in der Hölle landen muss. Und dann kam dazu die Frage an uns, an dich und an mich, an jeden Einzelnen von uns, tun auch wir wirklich alles dazu, was wir tun können, damit kein Mensch in der Hölle landen muss. Dabei wissen wir natürlich genau, dass wir niemanden in unserer Kraft retten können. Aber wir können mit all unserer Kraft auf Jesus hinweisen, auf den, der rettet. Und bevor wir jetzt mit dem heutigen Thema in die Predigt einsteigen, möchte ich mal fragen, gibt es vielleicht jemanden hier im Raum oder jemanden zu Hause, der heute Kontaktlinsen trägt? Ja, der ein oder andere trägt bestimmt Kontaktlinsen. Jetzt ist es so, uns Brillenträger, die sieht man ja sofort. Ich nicht, ob ihr es wusstet, aber in meiner eitlen Phase, da habe ich tatsächlich auch mal eine Zeit lang Kontaktlinsen getragen. Aber es geht nicht um Kontaktlinsen oder Brille, es geht um eine Korrektur des Sehens. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie es war, als ich meine erste Brille bekommen habe. Davor, das ist ja so demütigend, wenn man da beim Augenarzt sitzt oder beim Optiker und da muss man diese Zahlen von der Wand ablesen. Man fängt irgendwie total selbstbewusst an und liest so eine Reihe, total easy peasy und dann haben die eine richtige Freude daran, es schwerer und schwerer und schwerer zu machen. So schwer, bis ja wirklich kein Mensch mehr was sehen kann. Und am Schluss, da sitzt man dann da und man kneift die Augen zusammen und man liest so Dora, Cäsar, Bertha oder nee, es ist eine 8. Und dann sagen die einfach ja, weiter. Dabei war es weder ein B noch eine 8, es war eine 3. Aber am Schluss weiß man dann, man ist blind wie ein Maulwurf und man bekommt eine Brille. Und dann sitzt man auf dem nächsten Stuhl und dann kommt so eine Linse nach der anderen vor dein Auge und sie fragen, ist es so besser oder so? Oder vielleicht doch so und du weißt schon gar nicht mehr, wie du richtig siehst. Irgendwie demütig. Aber dann weiß ich noch genau, wie es war. Dieser Moment, als ich meine erste Brille bekommen hatte. Ich dachte mir nur, boah, ist das krass, was ich plötzlich alles sehen kann. Ich bin in die Schule gelaufen und ich konnte lesen, was auf den Straßenschildern Kindern steht. Ich konnte sehen, dass da vorne im Klassenzimmer ein Bild an der Wand hängt. In der Gemeinde konnte ich plötzlich bei den Liedern mitsingen und musste nicht immer so den Text erahnen, weil ich die Liedtexte auf den Overhead-Folien wieder lesen konnte. Ich weiß nicht, wer von euch noch Overhead-Folien kennt. Und so will ich damit sagen, wir gewöhnen uns manchmal daran, die Dinge gar nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind. Wir gewöhnen uns daran, sie so zu sehen, wie wir mit unseren Einschränkungen unterwegs sind. Und ich wünsche mir, dass vielleicht der eine oder andere mit Hilfe von dieser Predigt heute eine geistliche Brille bekommt und vielleicht zum ersten Mal, dass deine Augen so richtig aufgehen und du erkennen kannst, wer Jesus wirklich ist. Und wenn es dir so geht im Lauf dieser Predigt, dann schreie einfach so laut du kannst, boah, jetzt kann ich Jesus sehen. Jetzt wird dir keiner übel nehmen. Wir machen heute weiter in unserer Serie Leben im Licht der Ewigkeit mit einem absoluten Grundlagenthema. Es geht in aller Ausführlichkeit um denjenigen, der uns vor der Hölle retten kann und retten möchte. Es geht um Jesus Christus, denselben gestern und heute und in aller Ewigkeit. Es geht um Jesus Christus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Es geht um die Vormachtstellung und die Einzigartigkeit von Jesus Christus. Ihr Lieben, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist die Mitte der Schrift, er ist das Zentrum unseres Glaubens. Er ist absolut genug für uns. Wenn wir unseren Blick scharf stellen auf ihn, und wenn wir dazu eine Sehkorrektur brauchen, macht es nichts aus, weil wenn wir uns auf ihn ausrichten, dann haben wir einen Fixpunkt, dem wir nachgehen können. Und wir dürfen erleben, dass wir nicht mehr ständig die Augen so zusammenkneifen und versuchen müssen, klar und deutlich etwas zu erkennen. Und ich möchte dazu heute mit uns in so einem Schnelldurchgang, nicht durch den ganzen Brief, aber durch einige Highlights des Kolosserbriefs gehen und mit uns einige spannende Verse anschauen. Das Ziel dieser Predigt, habe ich euch schon gesagt, es geht darum, entweder zum ersten Mal oder ganz neu darüber zu staunen, wie einzigartig und vollkommen Jesus Christus ist. Und wir werden gleich sehen, dass Paulus mit dieser Frage auch gleich zwei weitere existenzielle, philosophische Fragen an das Leben beantwortet. Welche existenziellen Fragen bewegen denn jeden Menschen auf dieser Welt, egal ob er hier in Mitteleuropa lebt oder irgendwo anders? Welche Fragen sind das? Ich glaube, es ist die erste Frage, das Wer bin ich? Was ist meine Identität? Was macht mich aus? Wo komme ich her? Wer bin ich? Und die zweite Frage, warum lebe ich? Wozu bin ich hier auf dieser Welt? Welches Ziel hat mein Leben? Und diese Fragen, wir werden gleich darauf eingehen, die nimmt Paulus sozusagen nebenher noch mit ins Visier, wenngleich sein Hauptaugenmerk darauf liegt zu zeigen, wie einzigartig, wie wunderbar, wie vollkommen vorherrschend auch in unserem Leben Jesus Christus ist. Seid ihr bereit? Dann lass uns mal eintauchen in diesen kurzen Brief. Als erstes gilt es festzuhalten, dass Paulus diesen Brief zusammen mit Timotheus an eine Gemeinde schreibt. Er schreibt an die Heiligen in Kolosse, die Brüder und Schwestern in Christus, so steht es in Vers 2. Und in keinem anderen Brief entwickelt Paulus so eine deutliche Christologie, das ist eine Lehre von und über Jesus Christus, wie im Kolosserbrief. Sein Anliegen mit diesem Brief ist es, den Lesern klarzumachen, dass Jesus Christus einzigartig ist und eine absolute Vormachtstellung in der Geschichte Gottes mit den Menschen einnimmt. Und gleich zu Beginn kommt Paulus auf den Punkt. Er schreibt im Kapitel 1, Vers 14, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Ihr Lieben, Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Ohne Jesus wären wir Christen nicht, wo wir sind. Er ist der Grund unserer Erlösung. Mit der Rettung, die Jesus für uns vollzogen hat, beginnt unser neues Leben. Ohne ihn wären wir hoffnungslos verloren. Er hat uns durch seine Errettung der Hölle entrissen. Und das macht Paulus hier gleich von Anfang an klar. Und auf dieser Grundlage der Neugeburt aufbauend, erklärt Paulus den Kolossern und auch uns, wer Jesus ist. In diesen Versen, die jetzt folgen, da schreibt er immer mit diesen Pronomen. Und mit den Pronomen, da ist immer Jesus gemeint. Und ich werde deswegen auch seinen Namen Jesus anstelle des Pronomens einsetzen. Lesen wir ab Vers 15. Er, also Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Ihr Lieben, Jesus ist nicht einfach nur irgendein super Mensch. Er ist das Ebenbild Gottes. Er ist seine Reflexion. Er hat recht, wenn er selber im Johannesevangelium dem Philippus erklärt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er und der Vater sind absolut eins. Jesus ersteht mit dem Vater auf ein und derselben Stufe. Weiter geht es in Vers 16. Denn in ihm, Jesus, wurde alles geschaffen im Himmel und auf Erden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Ob Throne oder Herrschaften, ob Mächte oder Gewalten. Alles ist durch ihn, Jesus, und für ihn, Jesus, geschaffen. Jesus war nicht nur von Anfang an dabei. Er ist die wirksame Person der Dreieinigkeit bereits in der Schöpfung. Alles, das Sichtbare und das Unsichtbare, wurde nur für ihn geschaffen. Nein, es wurde sogar durch ihn erschaffen. Und in diesem Vers, den wir gerade gelesen haben, da beantwortet Paulus auch diese beiden existenziellen Fragen so ganz nebenbei, von denen ich vorhin gesprochen habe. Da heißt es, alles ist durch Jesus erschaffen. Und wenn hier alles steht, ihr Lieben, dann ist auch alles gemeint. Und weißt du, was auch zu alles gehört? Zu alles gehörst auch du und dazu gehöre auch ich. Auch du und ich wurden durch Jesus erschaffen. Die Frage, wer bin ich? Sie ist dazu damit zu beantworten, ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich bin von Jesus gemacht. Und jetzt möchte ich dich auffordern, setz doch mal in diesem Vers anstatt von alles deinen Namen ein. Sag doch mal, Markus ist durch Jesus erschaffen. Roland ist durch Jesus erschaffen. Andrea ist durch Jesus erschaffen. Du bist durch Jesus erschaffen. Das ist, wer du bist. Ein Geschöpf des lebendigen und des allmächtigen Gottes. Du bist das Einzigartige, das Besondere, das Wertvolle, das übernatürliche Geschöpf von Jesus Christus selbst. Er hat dich geschaffen. Dein Wert, er liegt darin begründet, dass er dich gemacht hat und dass er dich von Neuem geboren hat. Kein Job, keine Leistung, kein Mann, keine Frau, kein Erfolg, kein Ruhm, kein Geld dieser Welt kann jemals das übertrumpfen, was bereits jetzt die Wahrheit über dich und dein Leben ist. Du bist wertvoll, weil Jesus dich gemacht hat. Das, mein Freund, ist, wer du bist. Und die Antwort auf die zweite philosophische Frage ist ebenfalls in diesem Vers. Du bist nämlich nicht nur durch Jesus geschaffen, sondern du bist auch für Jesus geschaffen. Sabine wurde für Jesus geschaffen. Ines wurde für Jesus geschaffen. Peter wurde für Jesus geschaffen. Die Bestimmung, das Ziel deines und meines Lebens ist es, für Jesus zu leben und ihm mit unserem Leben die Ehre zu geben. Vielleicht hast du eine besondere Gabe, dich um Menschen zu kümmern. Setz diese Gabe ein für Jesus. Vielleicht kannst du besonders gut organisieren. Diese Gabe ist für Jesus. Vielleicht bist du besonders kreativ. Diese Gabe hast du für Jesus. Oder du hast Gaben im Bereich der Finanzen oder im Handwerk. Egal, all deine Gaben, sie sind für Jesus. Setz deine Gabe ein. Deine Bestimmung, wozu du lebst, ist Gott zu kennen. Deine Bestimmung ist es, Gott anzubeten, in Beziehung zu ihm zu stehen und dir bewusst zu sein, dass du für seine Ehre lebst. Du hast dein Leben und deine Gaben von Jesus und du hast sie für Jesus. Das, mein Freund, ist, wer du bist. Und das ist, wozu du hier bist. Durch Jesus wurdest du geschaffen und für Jesus existierst du. Es geht weiter in Vers 17. Er war da noch, bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Wenn du dich hier gefragt haben solltest, warum sich in der Kirche immer alles um Jesus dreht, hier steht es. Er hat alles geschaffen im Himmel und auf Erden. Alle Sichtbare und Unsichtbare, alle Mächtige und alle Könige und alle Präsidenten. Alles wurde geschaffen durch Jesus und für Jesus. Nichts existiert ohne Jesus. Er ist der Kopf von allem. Wir haben gelesen, er ist das Haupt der Gemeinde. Er hält alles zusammen. Er war vor allem. Er ist der Erste aus dem Grab Auferstandene. Und er ist der Erste, der aus dem Totenreich zurückkam. Und alle, die wir durch ihn von Neuem geboren sind, wir sind mit ihm auferstanden und in sein Reich versetzt worden. Deswegen, genau deswegen gehört ihm die Vormachtstellung vor allem und jedem anderen. Vers 19, denn es gefiel Gott, seine ganze Fülle in ihm, in Jesus wohnen zu lassen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Freunde, hier nimmt Paulus nochmal Bezug auf das Blut Jesu am Kreuz. Jesus, er hat dich nicht nur geschaffen. Du bist nicht nur für ihn geschaffen, sondern er hat auch sein kostbares Blut vergossen, um dich zu erlösen. Das ist ein weiterer Grund, warum Jesus über alle anderen in deinem Leben steht. Er hat dich zuerst erschaffen und dann hat er dich auch noch erlöst. Und ich will einen ganz kleinen Exkurs mit uns machen, um uns zu zeigen, wie krass dieses Kreuz ist, an dem Jesus sein Blut für dich und für mich vergossen hat. Jetzt gibt es vielleicht einen Mikrobiologen, der hier ist oder der uns zuschaut. Ich will vorausschicken, ich bin kein Mikrobiologe, ich weiß nicht so ganz genau, wovon ich rede, aber ich will es trotzdem mal probieren, uns ein bisschen zu erklären und ich verspreche, ich gebe mein Allerbestes. Falls da Lücken sind, dann lasse ich mich gerne auch korrigieren. Unser Körper, unser menschlicher Körper, er besteht aus Zellen. Und die einzigen Zellen, die werden durch sogenannte Laminine zusammengehalten. Und die Laminine, die werden folgendermaßen erklärt. Die Laminine sind kollagenähnliche Glykoproteine und ein Bestandteil der extrazellulären Matrix. Laminine findet man in allen Basallaminae und sie weisen Bindungsstellen für Zelloberflächenrezeptoren auf. Also falls du das nicht verstanden hast, dann geht es dir im Grunde genommen wie mir. Mit etwas einfacheren Worten, dieses Protein, Laminin, das ist wie der Klebstoff, der unsere einzelnen Zellen zusammenhält. Wenn du aus dem Baugewerbe kommst, dann hilft dir vielleicht der Vergleich, dass Laminin wie der Bewährungsstahl im Beton ist, der dafür sorgt, dass der Beton am Schluss seine Form erhält. Ohne Laminin würde unser Körper einfach in sich zusammenfallen und ein großer Haufen von einzelnen Zellen sein. Und jetzt kommt das eigentlich Krasse, wie ich finde. Wir wissen ja inzwischen alle, wie das Spike-Protein im Coronavirus aussieht. Aber auch das Laminin-Protein hat eine molekulare Struktur. Und weißt du, wie diese Struktur aussieht? Ich dachte es mir und deswegen habe ich uns hier ein Bild mitgebracht. Schau dir das mal an. Dieses Bild, das ist nicht irgendwie gefälscht. Wenn du Laminin nach Bildern googelst, bekommst du immer wieder dieses oder ähnliche Bilder. Mal auf der Seite, mal steht es gerade, aber immer ist es dieses Kreuz. Und ich habe uns auch noch ein Bild von dem tatsächlichen Protein unter dem Mikroskop mitgebracht. Schau es dir an. Das ist Laminin. Ist es nicht absolut genial? Das Kreuz ist milliardenfach in deinem und meinem Körper. Am Ende dieses Abschnitts im Kolosserbrief wird deutlich, dass Jesus mit seinem Blut am Kreuz Frieden mit sich und mit dir und mir schloss. Durch sein Kreuz bin ich geistlich mit Gott verbunden und mein Körper heißt ganz wörtlich genommen, wird er zusammengehalten durch Milliarden von mikroskopisch kleinen Proteinen in der Form eines Kreuzes. Und sofort fällt mir noch einmal dieser Vers 17 ein, den wir gerade gelesen haben, wo steht, er war da, noch bevor alles begann und er, Jesus, hält die ganze Schöpfung zusammen. So wie er auch meinen Körper zusammenhält. Jetzt müssen wir natürlich wissen, dass Laminin kein Beweis ist für die Existenz Gottes. Aber es ist einer von diesen vielen kleinen Hinweisen, die überall in der Schöpfung platziert sind, die uns daran erinnern, dass Jesus wirklich über allem steht. Er ist derjenige, der dich geschaffen hat und der dir eine Bestimmung gibt. Aber er hält dich auch zusammen in jeder Situation. In jedem Moment, in jedem Lebensabschnitt hält er dich zusammen. Er hat seinen Fingerabdruck in dir hinterlassen, um dich genau daran immer wieder zu erinnern. Okay, bis hierher hat Paulus so eine ganz wichtige Aussage mit vielen unterschiedlichen Facetten gemacht. Er sagte immer wieder, Jesus ist alles. Er ist alles. Er war vor allem, er war in allem, alles ist für ihn. Er war von Anfang an, er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Er hat die Schöpfung mit zu verantworten. Er war von Anfang an hier. Und dazu kommt jetzt noch eine zweite Aussage. Und diese Aussage lautet, Jesus ist alles in dir. Darüber musst du jetzt erstmal kurz nachdenken, weil es so unglaublich kraftvoll ist. Alles, was Jesus ist. Und vorher haben wir gesehen, wie oft Paulus sagt, dass Jesus wirklich absolut alles ist. Also alles, was Jesus ist, das ist er in dir. Durch unsere Neugeburt sind wir in eine neue Position gekommen. Und die Sprache des Neuen Testamentes ist, dass wir jetzt in Christus sind und Christus ist in uns. Bei der Neugeburt hat Gott also alles, was Christus ist, auch in uns gebracht. Christus ist in uns. Und jetzt gilt es, dich und mich, dass wir uns selbst auch immer wieder daran erinnern und uns bewusst zu machen, dass auch wir in Christus sein sollen. Wie komme ich darauf? Gut, dass du fragst. Wir springen etwas vor zu Vers 27. Hier schreibt Paulus, denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus, er offenbart mit diesem Brief an die Kolosser das Geheimnis des christlichen Lebens. Ich denke da an so einen Zaubertrick. Weißt du, wenn jemand einen Zaubertrick sagt, dann ist dieser Zaubertrick so lange beeindruckend, bis du weißt, wie er funktioniert. Und jeder Zauberer, der ärgert sich, wenn irgendein anderer Zauberer auf YouTube ein Video postet und zeigt, wie dieser Trick funktioniert. Weil er möchte natürlich, dass die Leute nicht wissen, wie der Trick funktioniert, sondern begeistert sind und beeindruckt sind. Und Paulus hat jetzt hier, wenn es um das Evangelium geht, wenn es um Jesus geht, wir brauchen keine Geheimnisse mehr. Ich stelle dieses Video auf YouTube, ich offenbare euch, ich sage euch, was das Geheimnis ist. Das Geheimnis ist Christus in uns. Er bringt uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Das geheimnisvolle Neue an dieser Sicht ist, dass es nicht um die Einhaltung aller möglichen frommen Gesetze und Regeln geht. Dass es nicht das ist, was uns zu Gott bringt, sondern eine neue Identität, nämlich Christus in uns. Und dass er in uns lebt, das verändert uns. Und das bringt uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber nicht nur Christus ist in uns, sondern auch wir sollen in Christus sein. Woher weiß ich das? Das steht in Kapitel 3, dort der Vers 3. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Damit ist nicht der Tod unseres physischen Lebens gemeint, sondern unser altes Leben. Unser altes Leben, in dem wir gestorben sind. Und jetzt mit Christus sind wir in dieser neuen Position. Christus ist in uns und gleichermaßen sind wir mit Christus zusammen in Gott. Also Christus in uns, wir in Christus, wir zusammen mit Christus in Gott. Alles ist so miteinander verflochten und verweben. Ich sage dir, du bist so eng mit Gott und mit Christus verknüpft. Was für eine faszinierende Realität. Eine Realität, die jedem von uns zugänglich ist. Eine Realität, die jedem von uns möglich ist. Und dann sagt Paulus weiter in 1, Vers 28, deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Hey, egal wo du hinkommst, wenn dir irgendwo etwas anderes als Jesus gepredigt wird, dann geh weiter. Wenn Menschen dir tiefere Einsichten vermitteln wollen und es dich nicht näher zu Jesus bringt, dann geh weiter. Jesus, er macht klar, das ganze Geheimnis besteht darin, dass Christus in dir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und mein Gebet heute Morgen ist, dass Menschen die Augen geöffnet werden und dass sie einen ganz neuen Durchblick von Gott bekommen. Vielleicht bekommen sie eine geistliche Brille oder geistliche Kontaktlinsen und sie erkennen zum ersten Mal, wie dieser Jesus ist. Und diese Brille, diese Offenbarung davon, wer Jesus ist, sie wird dein Reden und dein Leben radikal verändern. Und ich sage dir, du solltest immer dann skeptisch sein, wenn dir jemand sagt, hey, hast du schon von dieser Prophetie gehört? Sie wird dein Leben verändern. Oder hast du schon diese Predigt gehört? Du wirst dadurch den vollen Durchblick bekommen. Hast du diese E-Mail schon bekommen? Hast du das neue Buch schon gelesen? Hast du jenes Video schon gesehen? Ich sage dir eins, keine Prophetie, keine Predigt, keine E-Mail, kein Buch, kein Video, keine weitere Offenbarung ist nötig. Die einzige wichtige Frage ist, hast du Jesus schon gesehen? Hast du ihn schon erkannt? Denn diese Begegnung mit ihm wird dein Leben für immer verändern. Er hat die Vormacht. Er ist einzigartig. In ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Halleluja. Und die Aufgabe von Prophetie, von Predigt, von E-Mails, Büchern und Videos ist es, auf ihn hinzuweisen. Und da, wo sie das tun, da erfüllen sie einen wunderbaren Zweck. Aber da, wo sie irgendwelche zusätzlichen Informationen geben wollen, die nicht schon in seinem Wort geschrieben stehen, da sollten wir einen großen Bogen darum machen. Ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen auf den rechten Weg weisen und jeden unterrichten in aller Weisheit, um jeden Menschen als in Christus vollkommen hinzustellen. Wie wirst du vollkommen? Vollkommenheit gibt es nur in Christus, indem du erkennst, wer du bist, durch ihn erschaffen. Und indem du erkennst, wozu du lebst, für ihn erschaffen. Ihr Lieben, Jesus ist so viel mehr, als wir es uns manchmal vorstellen. Er ist nicht einfach nur ein kleines, süßes Lamm, das auf die Welt gekommen wird und das ungerechterweise geschlachtet und geopfert wird als Sühnopfer für meine Schuld. Das ist er auch. Aber wenn wir ihn darauf reduzieren, dann haben wir ihn noch nicht wirklich erkannt. Dann haben wir eine Brille, wo so manches Spektrum ausgeblendet wird. Ich lade dich heute Morgen ein, darüber nachzudenken, als wäre uns Jesus hier im Kolosserbrief gezeigt wird. Denke darüber nach, wer Jesus ist. Fokussiere deinen Blick ganz neu auf Jesus, der den Himmel und die Erde und alles, was darauf und darin ist, erschaffen hat. Auf den, der die ganze Schöpfung zusammenhält, der sogar in deinem Körper Milliarden von mikroskopisch kleinen Proteinen in der Form eines Kreuzes gemacht hat, die deine Zellen zusammenhalten, um dich immer wieder an ihn zu erinnern. Dieser Jesus, der alles gemacht hat, ist Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist der Ursprung deines Lebens. Er gibt dir eine neue Identität. Er gibt dir und mir ein neues Leben. Er gibt deinem und meinem Leben ein neues Ziel und eine Richtung. Er ist einzigartig und ihm allein gebührt die absolute Ehre und Anbetung. Ich lade uns alle ein, dass wir uns vor ihm erheben, dass wir aufstehen, dass wir ihn preisen und ihn anbeten wollen. Das Team wird kommen und wir wollen gemeinsam ihm die Ehre geben. Ich möchte auch gerne noch mit uns beten zum Abschluss dieser Predigt und Ja, dann bin ich mal gespannt zu hören, wie es euch hier ergangen ist und wessen Augen so alles aufgetan wurde. Jesus, ich danke dir, dass du der Erstgeborene der Schöpfung bist. Ich danke dir, Herr, dass du es bist, der trotz seiner Einzigartigkeit sich nicht zu schade war, auf diese Welt zu kommen, um uns zu erlösen. Ich danke dir, Herr, dass wir durch dich, Jesus, neues Leben bekommen haben. Dass du uns gerettet hast vor Schuld und dem Tod und dem Teufel. Dass wir hineinversetzt wurden und dass wir jetzt die Hoffnung der Herrlichkeit in uns tragen dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du Antworten gibst auf diese Fragen, wer wir sind und wozu wir hier sind. Dass wir durch dich und für dich geschaffen sind. Ich danke dir, dass du unserem Leben Ziel, Sinn und Richtung gibst. Ich danke dir, Herr, dass wir dich heute Morgen neu erkennen dürfen. Und ich bete, dass das so richtig tief hineinfällt in unser aller Herzen. Dass wir nicht mehr vergessen, wer du bist, wie du bist, wozu du gekommen bist. Und dass wir mit dir und dem Vater eng ineinander verwoben sind. Danke dafür. Segne du jeden